Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimm Platz. Heute steht der Komponist Gustav Mahler im Mittelpunkt, genauer das Gustav Mahler Festival in Steinbach am Attersee. Mein Name ist Daniela Fizek und ich freue mich jetzt besonders, dass ich heute den Intendanten des Festivals, Morten Solvig, zu Gast habe. Herr Solvig, wir sitzen gerade in der Johannesgasse in Wien, in einem kleinen Übekammerl, das passt sehr gut. Und ich stelle Sie kurz vor, Sie sind in Norwegen geboren, leben aber schon seit 1990 in Wien. Wie sind Sie denn nach Wien gekommen?
Ja, auf Umwegen. Ich bin dann als Kind ausgewandert in die USA. Meine Mutter hat einen Amerikaner geheiratet und ich bin dort eigentlich aufgewachsen und habe dort meine Ausbildung. Und als ich meine Doktorarbeit schreiben wollte über Gustav Mahler, habe ich entschieden, nach Wien zu kommen. Und bin hier geblieben aus den besten Gründen. Forschungsgründe zunächst, aber auch hier habe ich auch meine Frau getroffen und wir sind hier natürlich geblieben.
Ja, schön. Sie sind Musikwissenschaftler und waren auch Institutsdirektor des Instituts für Europäische Studien, da sitzen wir ja auch gerade, sind immer noch als Dekan dort tätig und Sie sind im Vorstand der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft und auch im Herausgebergremium der Anton Bruckner Urtext Gesamtausgabe. Und als Musikwissenschaftler forschten Sie unter anderem zu Anton Bruckner, Franz Schubert und Gustav Mahler. Und jetzt kommen wir sozusagen wieder zum eigentlichen Podcast-Inhalt. Es geht nämlich um Gustav Mahler. Erzählen Sie mal, wer war denn eigentlich Gustav Mahler?
Ja, Gustav Mahler war ein Komponist, der in Böhmen auf die Welt gekommen ist und in Großösterreich aufgewachsen ist, hat sich eben als Österreicher gefühlt, war aber trotzdem mit seiner Identität als Böhmer in Österreich, als in einer jüdischen Familie aufgewachsen, als deutschsprachiger Österreicher, also hat sich dann irgendwie mehrere Identitäten annehmen müssen und nie ganz als nur eine Identität präsentieren können. Also er war ein typisch Österreicher, könnte man fast sagen. Er ist 1860 geboren, 1911 gestorben, hatte seine Ausbildung am Wiener Konservatorium gemacht und ist dann sehr früh als Dirigent an verschiedenen Orten aufgetreten, hat seine große Karriere als Dirigent und dann als Direktor der Hofoper in Wien. Viele Stationen dazwischen, er war in Leipzig, er war in Hamburg und hat dann letztendlich Wien verlassen und war die letzten Jahre in New York an der Metropolitan Opera und dann New York Philharmonic. Also es war eine große Karriere, aber seine Leidenschaft und sein Genie war eigentlich das Komponieren und dafür hat er wenig Zeit. Meistens im Sommer nur und in diesen Sommermonaten hat er die meisten seiner Werke geschrieben.
Also Gustav Mahler, auf jeden Fall ein Reisender, der sehr viel Standorte hatte in seinem Leben. Wie sind Sie denn eigentlich zum Gustav Mahler Festival in Steinbach gekommen?
Ja, Steinbach ist ein Ort, wo Mahler seine Sommer verbrachte, 1893 bis 1896. Er hat die Ruhe gesucht und vor allem die Gelegenheit, dort zu komponieren. Dort hat er ein Komponierhäuschen bauen lassen, wo er am Ufer vom Attersee arbeiten konnte, ohne Lärm, ohne sonstige Störungen. Und in diesem Häuschen, das noch steht, hat die Familie Föttinger eine kleine Ausstellung bekommen, möchte ich sagen, von der Internationalen Gustav Mahler Gesellschaft vor vielen Jahren. Und die wollten diese Ausstellung erneuern. Die haben mich gefragt, ob ich nicht eine neue Ausstellung machen will. Ich habe gesagt, ja gerne, zweisprachig. Und wir haben jetzt eine sehr schöne Lösung gefunden, weil es sehr feucht ist drinnen und kalt und so. Und wir haben eine wirklich sehr schöne permanente Lösung gefunden. Und zu diesem Anlass wollten wir eine Feier einfach machen. Und diese Feier hat sich dann über die Jahre ausgeweitet. Jetzt sind wir auf 5 Tage gekommen mit immer mehr Ideen und Gästen. Und ja, das war 2016. Wir haben ein Jahr aussetzen müssen wegen Corona, aber nur ein Jahr. Und jetzt sind wir bei der 7. Ausgabe 2023.
Gustav Mahler ist ja nicht der einzige Komponist sozusagen, der aufs Land ausgewichen ist zum Komponieren. Zum Beispiel Johannes Brahms war in den Sommermonaten immer in Lichtental, in Baden oder am Wörthersee, Bad Ischl und somit auch Gustav Mahler. Der kam dann nach Steinbach und hat scheinbar auch diese Attersee-Stimmung sehr genossen. Können Sie ein bisschen erzählen, was hat er eigentlich in Steinbach komponiert?
Ja, er hatte eigentlich eine andere Erfahrung gemacht in den Sommermonaten davor, also die 92, 91 auf Reisen. Er war auch in Bayern, hat seine Freunde eingeladen und ist nie zu einer Arbeit gekommen. Wie er auf die Idee gekommen ist, wirklich alleine zu sein und ganz diszipliniert sich fernzuhalten, weiß ich nicht. Aber wie Sie sagen, natürlich, es waren andere Komponisten, die haben schon längst damit begonnen. Witzigerweise war Mahler in Steinbach zur selben Zeit, wie Brahms in Bad Ischl war. Und Mahler hat sich auf den Weg nach Bad Ischl gemacht mit dem Fahrrad und hat auch den großen Komponisten dort besucht. Die waren beide auf Sommerurlaub, auf Sommerarbeit eigentlich. In Steinbach war für Mahler die Natur das Allerwichtigste. Nicht nur die Ruhe, sondern die unglaubliche Natur. Die Schönheit dort ist wirklich atemberaubend. Und Mahler war ja auch sehr engagiert als Fahrradfahrer. Er wollte auch immer wandern gehen und so. Also die Umgebung hat gepasst, die Stimmung und die Inspiration. Er hat einmal gesagt, ich will als Sänger der Natur in Erinnerung gehen. Das heißt, das war für ihn das Allerwichtigste, die Natur irgendwie aufzufangen und sich inspirieren lassen von der Natur. Dort hat er 6 Lieder aus den Skrabben und Wunderhorn geschrieben. Er hat fast alle Sätze der 2. Sinfonie geschrieben und dann, man könnte wirklich sagen, die ganze 3. Sinfonie dort komponiert. Also eine enorme Arbeit, die er geleistet hat. Er, alleine im Sommer 1895 hat er Sätze 2, 3, 4, 5 und 6 von der 3. Sinfonie geschrieben. Wir wissen alle, wie mächtig dieses Werk ist. Das hat er binnen Wochen geschrieben. Also so unglaublich inspiriert war er von der Umgebung.
Ich habe auch ein Zitat von Gustav Mahler auf der Webseite gelesen an seinen Freund Bruno Walter. Und als die beiden auf dieses Höllengebirge ihren Blick gerichtet haben, soll Mahler zu ihm gesagt haben, sie brauchen gar nicht mehr hinzusehen, das habe ich schon alles wegkomponiert.
Genau, und das war genau zur Zeit, wo er die 3. Sinfonie geschrieben hat, wo er versucht, wirklich das Universum aufzunehmen. Im ersten Satz hat er überlegt, diesen Satz, was mir das Felsgebirge erzählt. Und das war natürlich hinter dem Häuschen wirklich jeden Tag zu sehen. Das war die starre Materie, wie diese zum Leben erweckt wird. Das ist eigentlich, könnte man sagen, die Geschichte des ersten Satzes. Und witzigerweise ist Bruno Walter genau zu dieser Zeit gekommen und gesagt, ja, das ist schon alles drinnen.
Also wäre es eigentlich nur eine logische Konsequenz, sich die 3. Sinfonie anzuhören und danach zum Attersee oder andersrum, erst zum Attersee und dann, damit man sozusagen versteht.
Genau. Ja. Absolut.
Ja. Ja, das Komponierhäuschen, das haben Sie ja schon angesprochen, das wurde 1894 erbaut. Das war das 2. Jahr, wo er dort war, oder?
Genau, im 1. Jahr hat er die schlechte Erfahrung gemacht, dass es nicht leise genug war in der Umgebung. Ja, sie haben Räumlichkeiten beim Gasthaus genommen zum Höllengebirge und Mahler hat versucht, dort zu arbeiten und ist wirklich nicht besonders weit gekommen, hat schon einiges geschrieben, das muss man schon sagen. Aber die Umgebung war nicht geeignet für seine totale Ruhe, was er gebraucht hat. Und das bedeutet, man hat Kinder gehört im See, hat natürlich die Bauern und so weiter auf dem Feld gehört und das war alles für ihn viel zu viel. Selbst die Krähe waren zu viel für ihn.
Es war dann aber später ein Schlachthaus und ein Waschhaus, habe ich gelesen.
Genau, nachdem Mahler weggezogen ist. Mahler ist ja 1896 gegangen. Er war nicht besonders bekannt, hat fast keine Aufführung bis zu diesem Datum gehabt. Er war noch nicht Dirigent und Leiter der Wiener Hofoper. Er war einfach ein komischer Kerl, der dort gearbeitet hat. Und ja, da steht ein Häuschen am See, da müssen wir etwas daraus machen, ja. Und weil es diese Nutzungszwecke hatte, hat das Häuschen überlebt. Wir können wirklich den Umständen verdanken, dass wir eigentlich noch dieses Häuschen haben. Das Häuschen war natürlich sehr reparaturbedürftig und wurde weitgehend neu aufgebaut und richtig platziert und so weiter. Und dann hat die, also im Auftrag, glaube ich, auch der Internationalen Gustav-Mahler-Gesellschaft, hat Hertha Blaukopf dort die erste Ausstellung gemacht und einen würdigen Platz gemacht für das, was in diesen ein paar Quadratmeter geschehen ist. Ja. Und wenn man heute dorthin geht, ist man überwältigt, wenn man überlegt, was da gedanklich, musikalisch passiert ist.
Ich habe es nur auf Fotos gesehen, es ist nicht groß.
Nein.
Aber man kann es besuchen.
Man kann es besuchen, jederzeit. Das Hotel Föttinger hat einen Schlüssel, man kann ihn holen, wenn es nicht schon offen hat unten. Es kommen Leute rund um das Jahr eigentlich, auch nicht in der Saison. Es kommen auch Leute aus aller Welt. Da gibt es ein Gästebuch und es sind hunderte Unterschriften aus aller Welt, jedes Jahr.
Das ist ein Ort, an dem man kommen kann in Steinbach am Attersee, wenn man auf den Spuren von Mahler entlang gehen möchte. Was gibt es noch? Also wenn man jetzt als Besucher auf das Festival gehen möchte, aber noch sozusagen ein bisschen Gustav Mahler Spuren erleben möchte.
Ja, genau dort, wo Bruno Walter angekommen ist mit dem Schiff, dort ist eine Tafel, wo das Schiff noch immer kommt und Leute können ein- und aussteigen. Die Schiffe am Attersee sind auch mit Mahler verbunden. Es gibt ein Mahler-Schiff, ein Gustav Mahler, Gustav Klimt-Schiff neulich. Also man kann auch mit dem Mahler-Schiff fahren. Man kann dort an der Landestelle die Tafel und so weiter anschauen. Aber vor allem, man kann auf Wegen gehen, wo Mahler selbst unterwegs war. Und die Natur, diese natürlich wunderbare Natur, in sich nehmen, auf sich nehmen und sich inspirieren lassen. Es gibt nicht allzu viele so physische Orte, wo man wirklich dezidiert sagen kann, da war er, aber er war sozusagen überall. Das ist ein Dorf, das man kann mit Sicherheit sagen, wo er überall war. Nicht? Wunderschöne Gelegenheit, Maler einzunehmen, nicht nur musikalisch. Und das ist auch, was wir mit dem Festival besuchen.
Ja, das Hotel Föttinger ist insofern auch, hat auch eine Verbindung mit Mahler, weil es ja damals schon Föttinger gab. Können Sie da vielleicht noch kurz was erzählen?
Ja, genau. Das war damals das Hotel zum Höllingebirge, war in der Familie Föttinger. Das war eine Ur-Ur-Ur-Nichte vom jetzigen Eigentümer Georg Föttinger. Es war ein Pacht, sie war nicht mündig, aber die Familie war tatsächlich Eigentümerin des Hauses und hat natürlich auch mal erlaubt, dort am Ufer sein Komponierhäuschen zu bauen. Und daher ist es noch immer im Familienbesitz und wird großzügig mit dem Publikum geteilt. Und jedes Jahr haben wir, wie gesagt, das Festival dort.
Haben Sie denn einen Geheimtipp? Sie sind ja in Wien wohnhaft, aber kommen natürlich zum Festival auch zum Attersee. Ein Geheimtipp, an dem Sie immer sein müssen.
Ja, ich gehe immer den Weg vom Föttinger hinauf zur Kirche, zur Dorfkirche. Da gibt es eine wunderschöne, wirklich ein kurzer Weg, aber man sieht den See völlig unter sich quasi da und das Gebirge hinter sich und die Kirche links. Das ist ein herrlicher Blick, ist sehr leicht dorthin zu kommen, zu Fuß, ist wirklich nicht weit. Man kann natürlich viel mehr machen, man kann auf den Berg hinaufklettern, wie Mahler auch dazu mal. Aber das ist für mich, wo ich immer ein paar Minuten sitzen muss und überlegen und das alles wahrnehmen irgendwie.
Kommen wir zum diesjährigen Festival. Das findet ja ab dem 21. Juni statt.
Wir fangen am 21. Juni mit einem Vorprogramm an. Also die Eröffnung ist am 22., aber wir haben seit letztes Jahr einen Programmpunkt, also als Vorprogramm quasi, die Gelegenheit, ein wenig in das Thema hineinzutauchen mit Präsentationen und Diskussionen vielleicht. Aber in diesem Fall haben wir eine Präsentation, eine Lesung und eine Filmvorführung.
Das Thema ist ja Mahler und die Spiritualität. Jetzt haben wir vorhin ganz am Anfang gesagt, Mahler war ja ein Reisender und ich glaube, man könnte vielleicht auch sagen, ein Reisender ein bisschen durch die Religionen. Also er war sich nicht ganz sicher. Beziehungsweise ist er dann später auch konvertiert. Und wie versuchen Sie diese Spiritualität in seinem Leben, in diesem Festival zu erklären?
Ja, es ist, wie Sie andeuten, ein komplexes Thema. Und das war ein zentrales Thema für Mahler. Mahler war aus Juda auf die Welt gekommen, war sehr schnell ist in die Philosophie, in die Literatur eingetaucht, hat als junger Mann viele Fragen gestellt, war an der Universität Wien, nicht nur am Konservatorium, hat dort sehr interessante Freunde gehabt, unter anderem Siegfried Lippener. Und diese Umgebung hat natürlich viele Impulse gesetzt. Es war eine Zeit, wo wir müssen bedenken, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner haben alle ihre Schriften veröffentlicht und es war nicht eine leichte Sache zu entscheiden, vor allem für Mahler. Er hat sich konvertieren lassen, das stimmt, als Katholik. Das war aus pragmatischen Gründen teilweise, aber nicht nur. Mahler war sehr angezogen von Katholizismus und von Religion und von Riten und so weiter. Also diese Aspekte waren für ihn auch sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite hat er auch Nietzsche gelesen und Buddhismus und so weiter. Also diese Texte waren für ihn alle inspirierend. Und ich würde nie sagen, dass Mahler dogmatisch religiös war, aber zutiefst spirituell. Ja. Er war überzeugt von einer Existenz jenseits der Materie, wenn man das so wirklich abstrakt ausdrücken will. Das war für ihn eine Suche nach vielleicht seiner eigenen Überzeugung und, oder Beweise, dass es mehr geben muss. Und was Mahler wirklich speziell macht, ist, dass er versucht, das in seine Werke hineinzubringen. Er ist nicht bloß ein Mensch, der versucht, Musik als Unterhaltung oder als etwas Schönes zu präsentieren, sondern er will seine Suche, er will seine Auseinandersetzung mit diesen Fragen kommunizieren, irgendwie musikalisch zum Ausdruck bringen. Und es ist in diesem Sinne sehr spirituell, sehr philosophisch, sehr suchend, ja. Und um Mahler zu verstehen, muss man Mahlers Spiritualität wirklich auch verstehen und versuchen zu verstehen. Und das versuchen wir in diesen 5 Tagen.
Merkt man diese Spiritualität in seinen Symphonien, zum Beispiel der 2., 3. mehr als in anderen Symphonien, also die er jetzt im Attersee geschrieben hat?
Ja, interessanterweise, die 2. und 3. haben sehr viel mit Religion und Spiritualität zu tun. Die 2. ist bekannter als die Auferstehungssymphonie. Man würde es aber falsch verstehen, wenn man glaubt, es hat wirklich mit einer konventionellen Sicht von Auferstehung. Die Auferstehung im christlichen Sinne ist den Guten vorbehalten, aber nicht in Mahlers Symphonie. Alle kommen rein, alle gehen in den Himmel. Das war für Mahler eine sehr bewusste Umdrehung sozusagen vom Dogma und von dieser Lehre. Und das war vor seiner Konvertierung. Es hat mit dem sozusagen nichts zu tun. Es war vielmehr philosophisch und spirituell gedacht. Aber sehr zentral. Er hat dort auch in der 2. Sinfonie hören wir das Lied Urlicht. Es geht um die Seele, die Gott sucht und ist überzeugt, dass die Seele auch zu Gott kommt. In der 3. Sinfonie, es ist nicht nur ein Versuch, das Universum musikalisch darzustellen, also die Stufen von Materie, was mir die Blumen auf der Wiese erzählen, was mir die Tiere im Wald erzählen, was mir der Mensch erzählt, was mir die Engel erzählen. Und im letzten Satz schreibt er, was mir die Liebe erzählt. Mhm. Und in einem Brief schreibt er, ich hätte es auch benennen können, was mir Gott erzählt. Also das enorme Licht am Ende dieses Werkes ist seine Darstellung, seine Vorstellung von dem. Ich habe das Werk gestern Abend gehört und ich bin noch immer jedes Mal absolut hingerissen.
Ja, man geht, also ich habe es auch schon öfters live gehört, man geht irgendwie anders raus. Also man schwebt über dem Boden, es ist alles gut.
Ja, ja genau. Ja. Und das, er schreibt auch in einem Brief, er beschreibt diesen Satz und sagt, mit Zuversicht, das alles, genau, so quasi, was Sie sagen. Alles ist gut. Also das ist eine Zuversicht, dass es eine Musik aus einer anderen Welt quasi vor uns steht und erlebbar gemacht wird. Das ist eine wirklich unbeschreibliche Erfahrung.
Er hatte Mahler auch Zweifel manchmal an dieser Spiritualität? Also wo erkennt man das dann in seinen Werken?
Oh ja, ja, das ist absolut richtig. Und das ist das, was Mahler auch modern macht, glaube ich. Also diese Suche heißt nicht immer finden, es heißt suchen. Ja, und ich betone dieses Wort und nicht die Vision am Ende, weil er schreibt, jede Symphonie endet mit einer Vision. Wenn er zufrieden gewesen wäre, dann hätte er keine nächste Symphonie geschrieben oder schreiben müssen. Ja, also diese Lösungen und diese Schlüsse sind jeweils anders. Wir haben immer einen anderen Ansatz, immer einen neuen Versuch, hier eine Lösung quasi zu finden, eine Überzeugung. Bruno Walter hat ausführlich über Mahlers Spiritualität und Glauben geschrieben und gemeint, Mahler war imstande, diese Höhen zu erreichen, aber daran festzuhalten konnte er nicht. Ja? Und ich finde, dass diese unglaubliche Ehrlichkeit, also das Mahler oft bringt uns diese Vision und dann plötzlich fast eine katastrophische Drehung in der Musik, also eine enorme Frage. Also der letzte Satz von der 2. Sinfonie beginnt mit einem Schrei, ja, nach Urlicht, nach dem Lied, wo man sagt, ich will und ich bin von Gott und will wieder zu Gott. Man glaubt, aha, jetzt bin ich angekommen. Nein, das Nächste, was man hört, ist das unglaubliche Katastrophe. Und Mahler stellt diese Fragen musikalisch und auch für seine Person immer wieder.
Das macht ihn ja auch zutiefst menschlich und die Musik auch zutiefst menschlich. Also das ist ja...
Genau, und ein Thema bei unserem Festival, ich habe die Einführung geschrieben, ich fange an mit dem Satz, er war vor allem Mensch. Ja. Und diese Menschlichkeit in seine Suche ist das, was, glaube ich, Mahler sehr aktuell macht auch. Es ist nicht bloß, ich habe die Lösung, hört zu und das ist alles in Ordnung. Nein, ich glaube, in unserer Zeit, wir haben auch einen Programmpunkt für eine Diskussion, genau zu diesem Punkt. Wo sind wir gelandet? Was glauben wir heute? Was ist Glaube heute? Und ich glaube, diese Zweifel und diese Bedürfnisse, die wir im Mahler erleben, sind höchst aktuell. Das ist genau, wo wir uns befinden. Ja? Wir wollen nicht diese Vision aufgeben, aber wir wollen wissen, wie wir daran festhalten können. Und Mahler bringt das immer wieder zusammen. Und er spricht die Leute an und vor allem junge Leute.
Sie haben es schon angesprochen, es gibt Podiumdiskussionen, es gibt auch eine Lesung, eine Filmvorführung, die um die zweite Symphonie handelt. Es gibt auch Lied- und Wortkonzert, also das klassische Konzert kommt auch vor im Festival. Und es kommt auch ein Abendessen zu Tisch mit Gustav Mahler und auch ein Naturspaziergang. Das finde ich besonders spannend. Warum glauben Sie, ist es so wichtig, auch solche anderen Veranstaltungen anzubieten dem Publikum?
Ja, ich muss sagen, das Mahler-Steinbach-Festival ist wirklich nicht das Herkömmliche. Man geht in 2, 3 Konzerte und das war das Festival. Ich finde, ein Festival braucht 2 Dinge. Man braucht ein Thema. Ich als Intendant versuche immer etwas Verbindendes aufzubauen und sehr, sehr dezidiert versuchen auch die Künstler und die Programmpunkte zu finden, die da einen Bezug haben auf ein zentrales Thema. Denn ich will, dass die Leute auch denken. Die denken mit Mahler und für Mahler und in Mahler und miteinander. Das Schöne ist, du bist am Lande, du lernst Leute kennen und du hast viel Gelegenheit auch zu wandern und am See was zu machen und so. Und ich will auch die Leute weiterdenken, genau wie Mahler es wollte, glaube ich auch. Und weiterdenken heißt aber nicht nur in ein Konzert zu gehen, obwohl wir bieten Konzerte auf höchstem Niveau. Thomas Hampson kommt heuer, das Orchester Wiener Akademie kommt auch. Und das bieten wir auch an. Ja, das ist absolut ein Standardelement. Aber wir machen auch sehr viele andere Dinge, wie Sie richtig sagen. Wir gehen wandern, wir haben immer eine Wanderung, immer ein Naturerlebnis, weil Mahler war ja dort auch, um Naturerlebnisse zu haben. Wir haben immer eine Diskussion oder eine Präsentation oder beides. Die Diskussion ist heuer natürlich das große Thema, was hat Mahler mit unserem Glauben zu tun heute? Da haben wir Thomas Hampson auch eingeladen, Renate Schmidt-Kunz, ich werde auch diskutieren. Die Runde wird Mahler in das Heutige bringen und, ich glaube, die Aktualität auch zeigen. Ich sage auch Thomas Hampson deswegen, weil wenn wir Thomas Hampson einladen in einem Konzert aufzutreten, erlebt man Thomas als Bariton, aber nicht als denkender, wirklich zutiefst informierter Mensch über Gustav Mahler. Ja? Und so kann man unsere Leute anders erleben und selbst ein bisschen mehr mitdenken. Also wir wollen, wie gesagt, ein Gesamtkunstwerk oder ein Gesamterlebnis daraus machen, wo Musik natürlich im Mittelpunkt steht, aber wo die Gelegenheit, sich auseinanderzusetzen mit Mahler und mit seinen Themen tiefer ist.
Und die Musik dann auch zu verstehen. Also das ist, glaube ich, auch...
Ja, ich glaube, Musik verstehen ist natürlich ein bisschen tricky, ja. Aber Musik anders erlebbar zu machen. Das heißt, mit einem anderen Hintergrund in ein Konzert zu gehen oder aus einem Konzert zu kommen und zu überlegen, aha, Mahler hat das Lied Das himmlische Leben geschrieben, aber hat auch ein Lied Das irdische Leben geschrieben. Aha, wie passen die beiden zusammen? Und was sagt das über Mahlers Konzept vom Leben oder vom Himmel? Ja, also es ist nicht bloß ein schönes Konzert, sondern da ist mehr dabei, was immer spannend ist.
Ja, und es gibt ja ein Event, Dinner, so heißt es, zu Tisch mit Gustav Mahler. Was kann man da erleben?
Ja, das ist etwas ganz Besonderes heuer. Wir haben uns überlegt, wir haben nie ein Dinner gehabt, wo die Leute zusammenkommen. Und natürlich, an Pföttinger kann man wunderschön essen im Hotel. Aber wir haben gedacht, wie kombinieren wir das mit dem Thema, mit unserem Gustav Mahler? Und wir haben entschieden, Mahler einzuladen. Also er kommt in Form natürlich von einem Schauspieler. Er bringt auch Begleitung mit. Und die Leute werden ein wunderschönes viergängiges Menü genießen, aber auch Musik, Kammermusik, Gesang und Mahler in Begleitung mit 2 Damen. Und wir werden hören, wie sie miteinander umgehen, was die Themen sind. Und es wird ein ganz was Spezielles und sicherlich unvergesslich, was da über die Bühne geht, quasi, wenn man das so sagen kann. Es passiert im Rahmen des Essens, aber die Leute werden schon einiges erleben. Ich freue mich wirklich besonders. Die Berthe Thalberg hat das vorbereitet nach einer Idee. Ich habe ihr gesagt vor ein paar Jahren, mach mir sowas, und sie war Feuer und Flamme und hat wirklich Schauspieler gefunden und ein Buch entwickelt dafür. Und es wird aber sehr viel spontan auch gemacht. Das heißt, ich will nicht allzu viel verraten, aber ich will auch, dass die Leute kommen, weil es ist nicht bloß ein Dinner, das ist viel mehr dabei und es lohnt sich wirklich.
Also ein ganzes Erlebnis, ein Theater eigentlich, ein Theaterdinner.
Es teilweise, man könnte fast sagen, es ist nicht, wird auch gegessen und genossen und gesprochen, aber dazwischen kommen besondere Gäste und Erlebnisse, auf alle Fälle.
Das findet ihr am Samstag, am 24. Juni statt. Und da sind wir eigentlich auch schon am Ende des Festivals, weil am 25. Juni gibt es ja noch das Matinee-Konzert, wo dann auch Mahlers das irdische Leben und das himmlische Leben aufgeführt wird. Also sozusagen
genau.
Die Conclusio.
Genau, wir spannen den Bogen und vom irdischen zum himmlischen fahren wir weiter mit Schubert, mit Avopert und mit Beethoven. Das letzte Werk ist Heilige Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lyrischen Tonart. Um zu zeigen, Mahler war nicht der Einzige, der beschäftigt war mit diesen Gedanken. Und diese Werke werden aufgeführt von den Solistinnen des ersten Frauenkammerorchesters von Österreich. Die waren auch letztes Jahr bei uns und wir wollen sie unbedingt wieder erleben. Die werden auch beim Dinner auftreten. Und das große Konzert findet im Schloss Kammer am 23. am Freitag mit einem Programm von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt und Gustav Mahler. Das ist mit Thomas Hampson als Bariton und Erzähler und Orchester Wiener Akademie mit Martin Halsböck als Dirigent. Mhm. Das sind ein paar der Highlights, aber ich würde sagen, fast sind so viele Highlights und so viele verschiedene Erlebnisse. Je mehr man erleben kann, glaube ich, desto mehr bekommt man vom Ganzen. Aber ein Event ist auch ein Gewinn. Ich würde auch gerne darauf hindeuten, dass die Diskussionsrunde am Freitag auch sehr, sehr spannend sein wird. Mhm. Also was hat Mahler mit seinem Glauben und Spiritualität mit heute zu tun? Und Mahler Spiritualität in Lied und Wort ist ein Mischprogramm, das ich jedes Jahr bringe, wo wir einen Sprecher, wir haben Roman Blumenschein heuer, der wird sprechen für uns, und zwar als Ich-Erzähler von Gustav Mahler. Und da habe ich Zitate zusammengestellt und Lieder in einer Reihenfolge aufgestellt, die verbinden natürlich das, was Roman spricht, beziehungsweise was Mahler spricht über sein Leben, und hat sehr viel mit Spiritualität und mit seiner Biografie zu tun. Sehr, sehr spannend.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Solvig, und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das Gustav Mahler Festival findet ab 21. Juni statt. Festivalbeginn ist Lesung und eine Einführung, und dann gibt es eine Podiumsdiskussion, ein Orchesterkonzert, ein Naturspaziergang, ein Dinner, da kann man dann mit Gustav Mahler zu Abend essen. Also Sie merken schon, es gibt einiges zu erleben und es wird vieles geboten. Besuchen Sie den wunderschönen Attersee und insbesondere das Gustav Mahler Festival in Steinbach. Damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Daniela Vizek und vielen Dank nochmal, Morten Solvig. Wir wünschen einen schönen Tag.
Danke.